Also ich weiß, euch verstehe ich, dass ihr da bleiben wollt, weil es ist so gemütlich hier. Aber ich möchte wirklich bitten, kommt nochmal hier vor. Kommt nochmal ein paar hier vor. Es ist wirklich, also bisher ist noch jeder lebend aus meinen Versammlungen rausgekommen. Ja, guck mal, mit Licht sogar. Wow, seid ihr fortschrittlich. Okay. Wer hat mich noch nicht gehört, getroffen, erlebt? Gut, es gibt Schlimmeres. Also, mein Name ist Stefan Dries. Ich wurde geboren in der wunderschönen Pfalz, südliche Weinstraße. Dort, wo es in vielen Weinbergen gibt und als Jugendliche, in dem, was ich auch mal behaupte, glaubst du, in dem Alter wie manchen von euch, da waren meine Wochenende meistens auf den verschiedenen Weinfesten, die dann im Herbst stattfanden. Das haben wir so als junge Leute gemacht, von einem Weinfest zum anderen. Jedes Dorf hat eins gehabt und man kannte dann die Leute schon so. Außer dann halt, wenn der FCK gespielt hat, dann waren wir unterwegs, national und international. Nur weil wusste ich manchmal nicht mehr so viel davon, weil ich dann oft mich dem Geist des Alkohols hingegeben habe, nicht dem Heiligen Geist wie heute, sondern dem Himbeergeist und dem anderen Geist und was noch alles für Geister gibt. Und 1989, dank sei Gott, hat Jesus mein Leben beschenkt mit seiner Gegenwart. Total verändert. Ich habe ein Buch geschrieben, Highway to Hell, wir haben einige dabei hier. Als damals Jesus zu mir sagte, schreib dieses Buch. Das Buch ist, heute Abend geht es ein bisschen um das Thema Identität. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und wisst ihr, ich bin aufgewachsen, als jemand, dem permanent gesagt wurde, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nie etwas werden. In der Schule, Deutsch, sprechen wir gar nicht über meine Noten. Ich habe wieder gewähnt bei den anderen Leuten, die da waren. Das einzige Fach, wo ich mal gut war, war Englisch. Da hatte ich ein Jahr lang eine 2, weil die Englischlehrerin echt super ausgesehen hat. Das hat mich so motiviert, um sie zu beeindrucken. Nächstes Jahr hat man dann einen Lehrer, da wurde meine Note wieder, ging sie runter. Wahrscheinlich hat sich der liebe Gott gedacht, so, weil so eine schlechte Note hast in England, in Englisch gebe ich dir meine Engländerin als Frau zur Strafe. Nee, aber ich habe, meine Frau ist Engländerin, wir wohnen jetzt in Manchester, Louise kommt aus England, aus Manchester. Sie war sehr schlecht in der Schule in Deutsch und hat dann für mich gekriegt und hat es dann gelernt, als sie eine Zeit lang in Deutschland gewohnt hat. Aber wisst ihr, damals, als Gott zu mir sagte, schreib dieses Buch, oder eigentlich ist es so entstanden, als ich ganz jung im Glauben war, wie man so sagt, also noch gar nicht so lange den Weg von Jesus gegangen ist, wie er wirklich lehrt, was er wirklich sagt, was es heißt, Christ zu sein. Da habe ich mal so, manchmal sagt man ja einfach mal so ein paar Dinge dahin. Man denkt nicht, dass man das wirklich mal da beim Wort genommen wird oder vielleicht einlösen muss. So, ich habe es einfach mal dahin gesagt. Und zwar war das in den ersten Wochen meines Christseins, meines wirklichen Christseins, nicht Namenschristen sein, der ab und zu einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche geht, sondern wirklich mit einem Bewusstsein zu leben. Jesus ist real und das verändert jetzt mein ganzes Leben. Ich muss gewisse Entscheidungen treffen, tagtäglich jetzt weiterhin, unter welcher Herrschaft ich lebe. Und dann habe ich mal zu Gott gesagt und zu Jesus, weil Dinge in meinem Leben nicht so gut liefen. Und dann las ich ein Buch von einem Rocky, hat mir jemand mal das Buch gelesen. Das war so jemand, der sich früher, weiß nicht was, in den 80er oder was weiß ich, der starb dann später, aber es war so jemand, der total tätowiert, ganz Körpertattoo, alles voll. Und der hat sich bekehrt, St. Pauli aus der Zehnwirt kam und ist aber dann später an der Krankheit gestorben. Aber ist mit Jesus gegangen und hat viele durch zu Jesus gebracht. Und dann las ich dieses Buch. Dann las ich ein Buch von einem, dem Olli. Die Olli-Story. Das war ein Rocker, der sich bekehrt hat und dann mit Jesus gegangen ist. Und ich habe dann nur gedacht, Jesus, du schaffst mit allem, aber mit mir nicht. Und da habe ich mir gesagt, okay, Jesus, wenn du es mit mir schaffst, dann schreibe ich mal ein Buch. Einfach so zum Scherz. Weil ich gedacht habe, das schafft er sowieso nicht. Ich habe selbst aufgegeben gehabt, weil ich damals noch sehr viel daran geglaubt habe, das hat mit mir zu tun, was ich kann, wie viel ich mache. Und wusste nicht, dass es an Jesus liegt. Und ich sage, okay, das ist ja toll, dass sie es geschafft haben. Wenn es mit mir schafft, dann schreibe ich mal ein Buch. Ich habe auch gedacht, ich glaube, nehme ich dann nie beim Wort, weil warum soll ich ein Buch schreiben, was habe ich schon zu erzählen, wer bin denn ich? Und ein paar Jahre später wache ich morgens auf und höre, hörbar, hallo? Ja, hörbar. Gott spricht auch hörbar. Hörbar die Stimme Gottes. Schreib dieses Buch. Buch. Ich habe früher ein paar Mal einen Anlauf genommen gehabt, so über die Jahre hinweg. Und dann, ich bin kein Schreiber,
nie gewesen. Wenn aber Jesus will, dass ich schreibe, schreibe ich. Aber es war nicht so etwas, wo ich gesagt habe, juhu, ja, freue ich mich drauf. Ich habe immer eine tolle Fantasie gehabt. Aufsätzen, Aufsätze waren sehr gut, sagen die Lehrer. Nur man musste halt die Worte verstehen, die ich da geschrieben habe. Ein paar Mal habe ich es versucht und habe aufgegeben, weil irgendwelche Probleme kamen, Hindernisse, keine Lust gehabt habe. Ich bin nicht aufgewachsen im Elternhaus, wo die Disziplin an Sachen zu arbeiten. Hausaufgaben hat nie bei uns jemand nachgefragt, ob wir überhaupt welche haben, ob wir die machen. Sagen manche, ach, hast du ein tolles Leben gehabt. Hat nie jemand gefragt. Ich habe nie gelernt, mich dahin zu setzen, etwas durchzuarbeiten. Ich habe nie ein Buch gelesen gehabt, bis ich zu Jesus kam. Später ein Buch lesen, fand ich als eine langweiligste Dinge. Ich habe mal eine Seite angefangen, war Blödsinn. Habe lieber Filme angeguckt. Ich sehe jetzt nicht welche, aber ich habe Filme angeguckt. Und dann sagt Gott, schreib dieses Buch. Und ich habe damals gedacht, warum soll ich dieses Buch schreiben? Gott, es gibt so viele Bücher in diesem christlichen Bereich schon. Was bin ich? Wer bin ich? Warum soll ich ein Buch schreiben? Aber mehr hat Gott nicht gesagt. Weißt du, wenn Gott redet, dann redet er nicht, damit wir jetzt ein Komitee zusammenrufen, mit ihm diskutieren, ob wir das gut finden oder nicht, sondern Gott weiß, was er tut. Wir wissen manchmal nicht, was wir tun, aber glaub mir eins, Gott weiß, was er tut. Und er ist immer noch in Kontrolle auf dieser Welt. Er weiß, was er tut. Er hat seinen Plan und sein Plan wird zustande kommen. Ich habe das Buch geschrieben, Highway to Hell. Ich habe dann, als ich mich dran machte, in einer Woche, ich habe mich im Kloster zurückgezogen. Ich habe in Riedenburg, in Bayern, da gibt es ein schönes Kloster. Die Schwestern sind alle meine Freunde. Und Oberschwester Beatrix, auch ganz liebe Freundin von mir. Und da habe ich mich eine Woche zurückgezogen. Die haben richtig schön gekocht für mich. Und ich habe geschrieben von morgens bis abends. Und der Heilige Geist hat mir echt geholfen. Manche Dinge sah ich innerlich von meinem geistigen Auge ablaufen. Natürlich war vieles meine Lebensgeschichte, aber manche Sachen habe ich auch reingeschrieben, die ich dann das sah während der Zeit. Und das ist eins dieser Bücher, ich lese manchmal immer wieder selbst ein paar Seiten drin und denke, wow, ich nie gedacht, dass ich so schreiben kann. Aber nicht, weil ich denke, wow, Stefan, fantastisch, und jetzt wachst du jetzt selbst einen Altar und betest dich an, sondern weil ich denke, wow, wie groß ist mein Gott, gerade das, was wir gesungen haben. Weißt du was, du musst das erleben, sonst wird dieses Lied einfach nur ein Lied bleiben. Wenn du das erlebst, wie groß dein Gott ist, wenn ich das Lied höre, sei es meine Lieblingslieder, ich möchte es rausschreien, ich möchte es rausrufen, ich möchte zu Leuten sagen, ja komm und seh, wie groß mein Gott ist. Und darum geht morgen auch das Seminar. Heute fangen wir schon an. Morgen im Seminar geht es immer darum, wirklich, was es heißt, als Christ sein. Und für mich bedeutet es, zu demonstrieren, zu zeigen, dass Gott real ist. Dass der Vater lebt und ich es auch schaffe, nicht über das Kabel zu fallen. Das zu zeigen. Und morgen werden wir darüber sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Zeit hast, komm. Es wird nicht langweilig sein, ihr werdet viele Dinge hören, auch Erlebnisse, praktische Sachen. Wie ich von Anfang an hineingekommen bin, das Reich Gottes, Heilungen, Zeichen und Wunder wirklich zu erleben und auch heute noch anderen weitergebe und zeige. Das Reich Gottes, Zeichen und Wunder, hör mal zu, wenn Gott real ist, wenn er wirklich der Schöpfer dieser Welt ist, wenn er die Sterne an seinen Platz gesetzt hat und jeden bei seinem Namen kennt, das sagt das Wort Gottes übrigens. Sollte er dann nicht wirklich Zeichen und Wunder tun können? Und dann, wenn du das erlebst, sagst du wirklich, wow, wie groß ist mein Gott. Und manchmal, was ich noch gesungen habe, ich habe da mal statt How great is my God, ich habe gesungen, How great is my dad, sing with me, how great is my dad. Wie groß ist mein Vater, wie groß ist mein Papa. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt so überlegen müsste, was könnte ich das für einen Titel geben, diese Sachen, habe ich mal so ein paar Gedanken mir gemacht. Wie könnte ich das beschreiben, worüber ich vielleicht sprechen will? Und dann kamen mir verschiedene Gedanken. Einer, wo ich ein bisschen so was richtig Schönes Christliches reinbringe, wäre, hinterm Kreuz geht's weiter. Ein anderer Titel wäre, Spieglein, Spieglein an der Wand, bin ich wirklich die hässlichste im ganzen Land? Oder ich würde es nennen, Gottes Zeugenschutzprogramm. Das ist ein bisschen, wo mein Herz am meisten dran war, da werden wir noch drüber reden. Was heißt es eigentlich, ein Kind Gottes zu sein? Wie erlebe ich es? Von der Realität zum Frust. Weil wenn wir ehrlich sind, und wenn ich mir so manche, und das bitte, versteht es, ich habe euch lieb. Ich habe keine andere Wahl, ihr gehört zu meiner Familie, wenn ihr denselben Vater im Himmel habt. Und ich sage immer, Familie kann man sich nicht aussuchen, da wird man reingeboren. Freunde kann ich da aussuchen. So mit anderen Worten, ob es dir gefällt oder nicht, wenn dein Vater im Himmel, wenn dein Gott dein Vater ist, das ist auch meiner, ich bin dein Bruder. So finde ich damit ab, okay? Kannst du ja nicht aussuchen, wir sind alle verschieden. Es gibt eine Familie lauter, es gibt leisere, ich bin einer von den Lauten. So, genieße es, aber du darfst auch leise sein. Ich lasse dich auch leise, wenn du so bleiben willst. Du musst nicht so werden wie ich, ist das nicht gut? Ich war immer ganz, oh Gott, jetzt bin ich froh. Genau, das heißt heute Abend nicht, wie werde ich wie Stefan, weil das wäre falsch. Oder man könnte es auch nennen, wenn doch nur ein Frosch käme und mich küsste. Und alles verändert sich. Das berühmte Märchen vom Froschkönig. Ne? Einer kommt vorbei, küsst sich einfach, einer tut etwas in seinem Leben und alles ist anders. Das ist das, was uns manchmal die Welt versucht vorzuspielen. Das ist das, was uns versucht die Werbung manchmal da draußen vorzuspielen. In einer Woche zum Millionär. Wenn du Millionär bist, geht es am Leben gut. Wenn du Model bist, geht es am Leben gut. Wenn du Superstar von Deutschland bist, geht es am Leben gut. Wenn du im Lotto gewinnst, geht es am Leben gut. All diese Propaganda, wo eigentlich ein Mist ist. Weißt du was? Ich kenne Leute, die haben all diese Dinge erlebt. Ich kenne Leute, die waren einer der Endteilnehmer in Österreich, sucht den Superstar. Und es ist wieder eine drin, die ich persönlich kenne. Ich kenne Leute, die es geschafft haben, die gewisse Dinge geschafft haben, auch im Geschäftsbereich. Das ist nicht die Antwort, das ist eine Lüge. Aber wenn wir davon sprechen, dass wir Kinder Gottes sind, müssen wir uns auch fragen, was heißt es, Kinder Gottes zu sein? Was zeichnet ein Kind Gottes aus? Und wie möchte der Vater, dass wir als seine Kinder sind? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe zwei Kinder, Grace 11, John, wird jetzt 12, John David 8. Und ich möchte schon, dass sie, ich habe gewisse Vorstellungen, wie sie sein sollten. Ich möchte nicht, dass sie morgens mit dem Baseballschläger zur Schule gehen, wie ihm eins auf die Rübe hauen, der über den Weg kommt. Ich möchte nicht, dass sie alle möglichen Swearwords, Schimpfwörter benutzen und darum, ich habe schon gewisse Vorstellungen. Ich möchte auch nicht, dass sie jeden Morgen auf die Knie fallen, wenn ich runterkomme und sagen, oh großer, erhabener Herr des Hauses, würdest du uns heute bitte wieder versorgen? Vielleicht sagen sie neu groß, wo sind meine Kinder? Weißt du, wir haben ja diese Roboter gegeben hier. Ich möchte auch nicht, dass sie permanent ins Haus rennen und rufen, heilig, heilig, heilig. Okay, gut. Können wir mal einen Film zusammen gucken? Heilig, okay, sorry. Weißt du, ich möchte auch nicht, dass sie permanent versuchen, es mir nur recht zu machen. Permanent nur zu sagen, ja, ja, ja. Und manchmal wünsche ich mir schon, aber eigentlich wäre das nicht normal. Es wäre nicht normal. Mein Sohn John David ist ein Denker. Und mein John David kommt nicht dran vorbei, wenn man sagt, sagt er, warum? Und dann fängt er an, sich auf diese Gedankenreise zu machen. Und dann denkt er durch. Und er behält Dinge, die sagst du so nebenbei im Satz und dann möchte er die Erklärung dazu. Grace ist meine kleine Prophetin, die ist so ein bisschen mehr gefühlsmäßig. Papa, ich spüre da was. Papa, ich habe da ein gutes Gefühl drüber. Die schnappt dauernd irgendwelche Dinge auf. Der John David ist der Stratege. Der deckt sich Dinge durch und es ist so interessant. Aber ich würde nicht wollen, dass sie permanent da. Ja, 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 zu allem ja. Hau dir mal eins auf die Birne. Ja, Papa. Spring mal ins Fenster raus. Ja, Papa. Ist mal 5 Wochen nichts. Stirbst zwar, aber macht nichts. Ja, Papa. Würde ich nicht wollen. So, wie möchte Gott, dass wir sind? Weißt du, manchmal sind wir so vor Gott, unserem Vater. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie wir denken, dass Gott möchte, dass wir sein sollen. Und weißt du was, die hat mit der Vorstellung zu tun, wie wir denken, dass Gott ist. Und darum kam Jesus. Jesus, Leute sagen oft, wisst ihr, und darum habe ich gesagt, hinterm Kreuz geht's weiter. Das Kreuz ist natürlich das Ereignis der Geschichte. Es gab kein anderes Ereignis für die Menschheit, was so wichtig war, wie das, was am Kreuz geschehen ist. Aber letztendlich mehr oder weniger, was in der Kreuzigung ausgedrückt wurde. Nicht was das Kreuz selbst, sondern was ausgedrückt wurde darin. Aber hinterm Kreuz ging es weiter. Aber weißt du, was Jesus gezeigt hat am Kreuz? Am Kreuz hat Jesus auch dem Vater gezeigt. Er hat gezeigt, wie weit der Vater im Himmel gehen würde. Wie weit der Vater im Himmel gehen würde. Identität ist so ein großes Schlagwort. Und wisst ihr, ich habe mir so überlegt, was ist denn Identität? Ich habe mal ein bisschen geguckt, auch so im Internet, was so verschiedene dazu sagen. Und groß, im Großen und Ganzen sagt man, es ist das, was dich wirklich selbst beschreibt. Das, was dich selbst ausmacht. Oder was dir selbst ein Gefühl bezüglich dir gibt. Und da habe ich gesagt, wer bin ich eigentlich? Und aufgewachsen im Elternhaus, wo ich meinen richtigen Vater gar nicht kannte, aufgewachsen im Elternhaus, wo ich ganz anders war, wie der typische Deutsche, wie meine Geschwister, da habe ich mich oft gefragt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Auch als ich zum Glauben kam, wer bin ich eigentlich? Und Leute machen ihre Identität, wer sie sind oder was sie fühlen, an Dingen fest oder an ihrer Herkunft fest. Es gibt Leute, die sagen, ja, so ist ein Deutscher halt. So ist ein Inder halt. Was ist normal? Was ist normal bei Gott? In Indien ist es normal, dass du in vielen Regionen, nicht in der Stadt so sehr oder bei der westlich geprägten Bevölkerung, aber bei dem normalen Volk ist es normal, dass du kein Toilettenpapier mit zur Toilette nimmst. Da nimmst du Wasser. Und dann nimmst du, welche Hand ist es, die linke oder die rechte? Ich glaube, die linke Hand. Wasser in die linke Hand. Du sagst, oh. Manche Frauen kommen hier so geschockt an. Die lachen über dich, wenn du mit Toilettenpapier kommst im Dorf. Die fragen sich, was du tust. Warum nimmst du Papier mit einer Hand so einer komischen Rolle? Aber für dich ist es normal, für die nicht. Und so werden wir geprägt, wo wir aufwachsen. Uns wird gesagt, das ist normal. Uns wird in der Schule gesagt, das kannst du nicht. Mir wird von Kindheit an schon gesagt, pass da auf oder da auf. Aber damit wird dir auch eine Botschaft vermittelt. Mir wurde gesagt, wir sind halt arm. Das können wir uns nicht leisten. Das ist was für Reiche. Gymnasium ist was für Bescheide. Und dann wurden, du bist nicht gescheit, vergiss es. Wobei ich mal hier herausheben möchte. Damals hat die Lehrerin noch zu meiner Mutter gesagt, er kann ins Gymnasium gehen. Aber meine Mutter hat mir die Wahl überlassen, weil meine ganzen Freunde in die Hauptschule sind, und ich bin in die Hauptschule. Und bin dann da reingegangen. Also, ich war nicht dumm, habe nur andere Interessen gehabt. Und ich war damals in der Zeit mehr, wie kann ich Mädchen beeindrucken? Wie kann ich andere beeindrucken? War mein Gefühl über mich selbst war nicht gut. Das wurde nicht hineingelegt. Wir wurden von unserem Umfeld abgelehnt, wir wurden als asexuell bezeichnet. Ich wurde von meiner älteren Schwester abgelehnt, ich wurde von meinem Stiefvater abgelehnt. So, das war was, was mich hineingelegt, dass ich mich selbst nicht annehmen und lieben konnte. Und somit habe ich versucht, dieses Gefühl, dieses Selbstwertgefühl, das ist herauszufinden, was ich eigentlich bin, weil das, was ich spürte, mochte ich nicht. Das habe ich versucht, woanders zu finden. Und dann habe ich angefangen, irgendwann Dinge zu tun, die nicht gut sind. Weil ich gedacht habe, durch die Anerkennung und den Respekt in gewissen Kreisen, die ich dadurch bekomme, dass ich mich dann gut fühle und dass ich dann jemand bin. Aber es ist alles eine Lüge. Das ist ein Fass ohne Boden. Ich habe zwei Träume gehabt als Kind und bis ich zu Jesus kam, immer wieder, die sich wiederholt haben. Und ein Traum war davon, dass ich in ein Loch hineinfiel und ich fiel und ich fiel und ich fiel und ich fiel. Das Loch hat keinen Boden gehabt. Ich fiel und ich fiel und ich fiel. Ein schwarzes Loch. Das hat mein Leben beschrieben. Ein anderer Traum, den ich immer wieder hatte, war, ich lief durch eine enge Gasse, da waren zwei Mauern und als ich in der Mitte war, haben die Mauern sich zusammengeschoben. Ich versuchte sie auseinanderzuhalten, aber ich hätte nicht mehr dahin laufen können oder dahin raus aus dem Ganzen. So, ich konnte nur noch da stehen und versuchen, die Mauern zurückzuhalten. Das war mein Leben, das mich mehr und mehr drückte. Gott hatte damals schon versucht, in mein Leben reinzureden. Bitte so weitermachst, mein Freund. Du bist fallen, du bist fallen, du bist fallen. Das Ganze will ich erdrücken. Aber nicht, weil er sauer auf mich war, sondern weil er meine Aufmerksamkeit wollte. Weil er wusste, dass ich ohne ihn nicht leben kann. Die wahre Identität in Gott heißt letztendlich wirklich zu erkennen, wie sehr du geliebt bist. Woran erkennt man das? An dem Wert, an der Wertschätzung. Ich möchte dich ermutigen, wirklich mal, woran machen wir in unserer Welt unseren Wert fest? Unseren Wert machen wir daran fest, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Weißt du, wenn ich dir heute, aus irgendwelchen Gründen, ich nehme diese Flasche, und dann sage ich, was weiß ich, Mutter Teresa hat sie eine Stunde lieb gedrückt und hat daraus getrunken und noch drauf geschrieben. Was glaubst du, was diese Flasche für manche Leute in dem Moment für einen Wert bekommt? Vorher war es eine ganz normale Flasche, die der Stefan Dresdner Hand gehabt hat. Plötzlich, weil es an der Person festmachen. Jetzt überleg dir mal, dein Vater im Himmel, der allmächtige Gott, hat für dich bezahlt mit Jesus. Mit dem, was er am meisten ist, was er, mehr konnte er nicht geben. Er hat sein Herz, Jesus war das Herz des Vaters, gegeben, rausgerissen für dich und mich. Du darfst nicht mehr sagen, du bist nicht wertvoll. Du darfst nicht mehr in den Spiegel gucken und nicht mögen, was da drin ist. Sondern du guckst da rein und sagst, das kann ich ja. Was guckst du da rein? Also, die Leute, die mich kennen, meine Veranstaltung kennen, irgendwann wird jeder von euch in meine spirituelle Übung wieder eingenommen, die Wahrheit über dich selbst zu sagen. Und die heißt, ich bin ein Schnucki-Putzi Gottes. Also, Augen zu für einen Moment. Vergiss mal, dass sich irgendjemand hier kennt. Und jetzt sagst du es mal, ich bin ein Schnucki-Putzi Gottes. So, das war jetzt mal einfach nachgesagt, das lässt sich richtig auf deiner spirituellen Zunge vergehen. Also, ich bin ein Schnucki-Putzi Gottes. Wisst ihr, ich stand lange vorm Spiegel und ich hasste mich. Erste, was ich sah, weil ich mich nicht mit den Augen meines Vaters sah. Ich fand immer irgendwas an mir. Ob das glaubst du nicht, ich habe damals noch Haare gehabt, aber selbst da. Heute fand ich mir. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, Papa, du glaubst doch an Wunder, warum betest du nicht, dass deine Haare zurückkommen? Heißt er, Sohn, weil ich nicht so mag, wie ich bin. Heißt es, okay, ich habe kein Problem damit, sonst würde ich es vielleicht machen. Aber ich möchte gar nicht. Ah ja, okay. Das war dann für ihn wieder, ich habe gesagt, da muss ich mal nachfragen und frage da Dinge nach. Aber wisst ihr, als ich anfing, das zu tun, weil ich plötzlich entdeckte im Wort Gottes, dass das etwas ist, was Gott über mich sagt. Und als ich plötzlich erkannt habe, dass ich so wertvoll für ihn war, in meinem Buch habe ich immer so ein paar kleine Gedichte mit reingeschrieben, weil mein Vater im hat eine poetische Seite und darum habe ich sie auch, weil wie der Vater so der Sohn oder die Tochter, ist genauso. Und wenn dein Vater kreativ ist, dein Vater im Himmel, dann bist du auch kreativ. So hör auf zu sagen, ich kann das nicht. Hör auf zu sagen, ich kann nicht mal. Wer hat schon mal was von einem Zeugenschutzprogramm gehört? Gut. Ein Zeugenschutzprogramm ist ungefähr folgendes, wie auch im 2. Korinther 5, Vers 17 beschrieben wird. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Person. Alles Alte ist vorbei. Warum nimmt jemand ein Zeugenschutzprogramm an? Irgendjemand eine Idee? Vor was? Ja, einer Gefahr gegen sein Leben. Wenn jemand mit Zeugenschutzprogramm genommen wird und eine neue Identität in diesem Zeugenschutzprogramm bekommt, die neue Identität da drin, dann sind einige hinter dem Leben dieser Person her. Diese Person muss eine ganz neue Identität annehmen, um überleben zu können. Und hier ist der springende Punkt. Wenn du wirklich erleben willst, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, wenn du wirklich erleben willst, all die wunderbaren Dinge, die es mit sich bringt, diese neue Schöpfung zu sein, diese neue Person zu sein, diese neue Identität zu haben, dann musst du dir selbst bewusst machen, ich muss wirklich alles hinter mir lassen. Ich darf nicht mehr festmachen daran, was ich kann, was mir gesagt wurde, wie ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme. So bin ich eben, wir sind eben, wisst ihr, und ich sage das mit Respekt der Person gegenüber, aber es gibt so Stigmas, die verschiedene Gruppen haben. Ja, die sind halt Zigeuner und da klaut man halt oder was weiß ich. Paulus hat mal gesagt im Galaterbrief, es gibt jetzt kein Grieche, kein Jude mehr. Man könnte jetzt sagen, ja, wir sind halt Italiener, da schmeißen wir halt mit Stühle, wenn wir uns aufregen. Nein. Aber mit Teller ist in der Werbung so gekommen. Nein. Ja, Italiener, Afrikaner sind halt laut. Ja, weißt du, dann tanzen die Afrikaner rum und Gott sagt, ja, das sind halt Afrikaner. Die sind halt so. Ich glaube, dass Gott in jede Nation etwas hineingelegt hat, was ein Stück weit ihm widerspiegelt. Und ohne Frage haben bestimmt die Afrikaner den Rhythmus und das Tanzen mit drin, aber andere Nationen auch. Aber ein Zeugenschutzprogramm. Bekommst du eine neue Geburtsurkunde? Du kriegst einen neuen Namen. Dein Name sagt etwas über dich aus. Dein Name ordnet dich irgendwo zu. Und in der Schrift, im Wort Gottes, sehen wir ja, dass die Namen immer eine große Bedeutung haben, bis hin zu den Engeln, dass die Namen der Engel, aber auch die Namen der Personen, die geboren wurden, David, der Vielgeliebte, das etwas ausdrückte über die Berufung der Leute, über ihre Persönlichkeit. Paulus, der Geringe, der Kleine. Und das spricht von Paulus seiner, nicht, dass er niemand war, aber das spricht von seiner Haltung. Wenn du Paulus liest, wie er um die Gemeinde, wie er sie geliebt hat, wie er sich um sie gekümmert hat, wie er sich gedemütigt hat, obwohl er so eine Offenbarung von Gott hat, obwohl er ein Apostel war, der so viele Nationen und Länder mit dem Evangelium erreicht hat, der die Kraft Gottes so demonstriert hat, wie er trotzdem in dieser liebenden, demütigen Art sich selbst klein gemacht hat, damit Gott groß ist. Das hat was über seine Berufung aussprechen. Michael, der Erzengel, wer ist wie Gott? Michael, der Schneider Gottes, der laut der Schrift auch für Israel kämpft und der auch für die Ehre Gottes eintritt. Der Heerführer, der Heerscharen, der Engel, der Kriegsengel. So Namen haben eine Bedeutung gehabt. Und eigentlich ist es das, was uns ein Vater gibt. Ein Vater gibt uns einen Namen. Ein Vater gibt uns eine Zukunft, indem er uns ein Erbe gibt. Und ein Vater gibt uns einen Schutz, eine Sicherheit. Meine Kinder stehen morgens nicht auf und sagen, oh, wie werden wir heute wieder essen? Oh, wow, haben wir heute wieder was zum Anziehen? Mm. morgen noch was? Nein. Die sind da reingeboren, der Papa sorgt. Der Papa sorgt. Und deine Erlebnisse, oder was sie auch wissen, meine Kinder, der Papa knuddelt. Und der Papa ist interessiert an mir. Und der Papa, weil ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich 10 Jahre lang erst mal ihm dienen durfte, dass er vieles an mir heilte, bevor ich überhaupt verheiratet war und dann 2 Jahre später noch Kinder bekam, dass ich vieles hineinsehen darf. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, aber ich darf vieles hineinsehen, was ich nie hatte. Und so wachsen meine Kinder auf mit einer Identität, die nicht an dem geprägt ist, was andere denken. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, wenn du nicht weißt, wenn du, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal über dieses Thema und wirklich vielen, vielen Jahren, ich glaube, das ist 17 Jahre her, in Heidelberg war ich Jugendpastor. 18 Jahre, ich war Jugendpastor. Wusste nicht, was ein Jugendpastor macht. Ich wusste nur, muss irgendwie nach den Jugendlichen gucken. Aber ich weiß noch ganz genau, wie es war. Plötzlich stehe ich da vorne, werde ordiniert, also werde da eingesetzt, dann manchmal wird gebetet für mich und die Gemeinde hat gesagt, das ist unser neuer Jugendpastor. Und ich habe gedacht, ups. Was macht eigentlich ein Jugendpastor? Bin es irgendwie schnell geworden, hatten niemand anders gehabt, haben sie mich schnell eingesetzt. Und dann habe ich an einem Abend, an einem Mittwochabend, war ich dran zu predigen in der Gemeinde. Und dann sage ich zu Gott, sprich zu mir. Und dann sagt er zu mir, geh ins Kino. Na gut, wenn ich muss. Und dann bin ich ins Kino. Was für ein Film war es? König der Löwen. Und dann sprach Gott zu mir über die Identität, die wir in ihm haben. Und ich sah diese Geschichte und es war, wie wenn die Bilder zu mir redeten. Und es war nicht nur so, die Bilder redeten zu mir. Und da ist sie so, wer hat König der Löwen gesehen? Komm, du darfst zugeben, wir verraten es niemand. Wir wissen, das ist viele Jahre zurück, als du noch 3, 4 Jahre alt warst. Und dieser Film beschreibt so genau, was es wirklich heißt, auch neben der Identität zu leben, dem zu leben, wer du wirklich bist. Weil in dem Blut dieses Löwen war es, ein Löwe zu sein. War es, diese Herrschaft zu haben, der König der Löwen zu sein. Aber weil er einer Lüge glaubte und diese Lüge ihn wirklich zusetzte und er sich schlecht fühlte darunter, rannte er weg. Du wirst getrieben sein, du wirst wegrennen, du wirst versuchen, immer wieder das zu sein, was andere um dich herum wollen und du wirst nie glücklich sein. Wahres Glücklichsein ist wirklich zu entdecken, wer du wirklich bist. Das ist ein Abenteuer, ein lebenslanges Abenteuer, wo du immer wieder neue Seiten in dir entdeckst. Zu dem Gott dich eigentlich gemacht hat, wer du eigentlich wirklich bist. Und dann dieser Löwe, der kriegt von seinem Onkel gesagt, dass er schuld war am Tod seines Vaters, er läuft weg und er hängt mit anderen Tieren rum, die eigentlich keine Löwen sind. Und was macht er? Er fängt an, so zu werden wie die. Nicht wie er eigentlich, was in seiner Natur ist, sondern er fängt an, sich so zu verhalten, wie die, so zu sein wie die. Und er passt eben nicht da rein. Und dann irgendwann kommt diese Szene, die mich so beeindruckt hat, wo Gott zu mir geredet hat, als der Vater in den Wolken erscheint und sagt, erinnere dich daran, wer du bist. Und weißt du was, Jesus kam in diese Welt, um zu sagen, Menschen, erinnert euch daran, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Weil um dich daran zu erinnern, wer du bist, musst du dran denken und wissen, wo du herkommst. Musst du wissen, wo wirklich dein DNA herkommst, wer wirklich dein Schöpfer, dein Erzeuger ist. Und darum sagt die Schrift auch, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, du, Herr, verlässt mich nicht. Mit anderen Worten heißt es, was auch immer geschieht, ob meine Eltern ihre Aufgabe erfüllt haben oder ob ich nie Eltern gehabt habe, ob sie da waren und doch nicht da waren, ob ich das bekommen habe in meinem Elternhaus, was ich gebraucht habe oder nicht, du, Herr, warst immer da. Und ich muss es nur connecten mit dieser Wahrheit. Ich muss es nur den Weg wieder zurückfinden. Der Löwe, der König der Löwen, er ging ja dann zurück. Und er machte sich auf den Weg, wirklich seiner Bestimmung nachzugehen. Seiner Bestimmung nachzugehen als der König, der ist. Und ich bin an dem Abend rein. Das war damals für mich sehr herausfordernd vor 17 Jahren, weil bisher kannte ich predigen nur, dass du hier wirklich alle mit den Bibelstellen hast. Und ich habe mich schon fast wie jemand, der Blasphemie betreibt, der gotteslästerisch ist, gefühlt. Und bin dann rein, habe den Leuten gesagt, bitte verzeiht mir, aber das ist heute passiert. Und ich glaube, Gott möchte, dass ich darüber rede. Und Gott ist kraftvoller. Und Leute haben geheult und Leute haben Heilung bekommen. Ich dachte, wow. Weißt du, Gott kann alles nutzen. Und natürlich habe ich Schriftstellen genommen, die dann mit auch bestätigt haben, was da drin ist. Aber Gott kann alles benutzen. Und so ein Schutzprogramm, wo du diese neue Identität kriegst, bekommst du sie, weil du nicht mehr anders leben kannst. Dir wird einen neuen Namen gegeben, es gibt einen neuen Wohnort, dein Freundeskreis verlässt du, du bekommst ein ganz neues Umfeld, dir werden Dokumente gegeben, bis hin, alles, was mit deinem alten Leben zu tun hat, wird ausgewischt in diesem Zeugenschutzprogramm der Polizei, weil du so wichtig bist, um gegen das Böse ein Zeugen zu sein. Und das hat Gott auch getan. Vor ihm. Wenn wir anfangen zu verstehen, was wirklich geschehen ist. Darum, wenn du zu ihm kommst, wegen deinen alten Sachen, sagt er, weiß nicht, wovon du redest. Alles ausgelöscht. Jemand, der in diesem neuen Identitätsprogramm des Zeugenschutzprogramms ist, wenn der permanent zurückgeht an den Ort, wo er herkommt, wenn er sich verhält, wie er sich damals verhalten hat, genauso an derselben Arbeitsstelle bleibt, dieselben Dinge tut, wird es früher oder später ihm zum Verhängnis werden. Genauso ist es hier. Als Kind Gottes müssen wir lernen, was ist jetzt unsere neue Identität? Und auch verstehen, warum. Weil diese neue Identität, was wir wirklich sind, das ist das, was wir wirklich letztendlich sind, macht uns frei von dem, was andere gesagt haben, was wir sind oder wer wir sind. Macht uns frei von unseren kulturellen Begrenzungen. Weißt du, wir sehen Jesus auf dem Wasser laufen. Aber bestimmt, als er aufwuchs als Kind, wir wissen nicht viel über seine Kindheit, aber ich stelle mir vor, dass er wie andere Kinder war, weil als er zurückkam später nach Nazareth und dann Zeichen tun wollte und Wunder, waren die Leute ein bisschen erstaunt, weil sie sagen, das ist doch der Zimmermannssohn, das ist doch der Jesus, den wir kennen. Also wenn er in seiner Kindheit schon so außergewöhnlich gewesen wäre, hätten die Leute gesagt, oh ja, den Jesus kennen wir, der hat früher schon die Kühe gehalten. Weißt du? Irgend sowas hätten sie gesagt. Aber weil sie erstaunt waren, muss Jesus ganz normal aufgewachsen sein, als der Sohn des Zimmermanns, hat den Beruf seines Vaters gelernt, wie es damals war, hat die Familie dann übernommen. Aber als Kind ist er bestimmt vielleicht auch mal ins Wasser gegangen oder wollte schwimmen gehen. Oder war es am Wasser irgendwo. Und bestimmt hat die Mutter auch gesagt, du pass auf im Wasser. Aber Jesus hat von Anfang an, und darum heißt es, er wuchs vor Gott, er wurde, wuchs vor Gott und den Menschen an Gnade, an Gunst. Es heißt letztendlich, er lernte auch immer mehr das zu sein, was er wirklich ist. Das, was in ihn hineingelegt war, dass es nach außen nicht sichtbar wird. Er lernte das, bis er an dem Punkt war, wo Gott sagt, okay, jetzt zeig es. Und dann ging er los und dann wollte er uns zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Darum geht es vom Kreuz letztendlich. Das Kreuz hat gezeigt, der Vater geht so weit, dass er sich selbst opfert, dass er sich selbst abschlachten lässt für dich und mich. So sehr liebt er uns, dass er nichts zurückhält. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nichts wert oder dich so verhältst, dann sagst du letztendlich, du lügst. Ich bin nichts wert, ich bin nicht wirklich das wert, wofür du Jesus gegeben hast. Und ich glaube, niemand möchte dir sagen, zu Gott, du lügst. Gott weiß genau, was er tut. Und Gott hat sich entschieden, bevor er dich und mich gemacht hat, bevor er die Menschen gemacht hat, ich werde diesen Preis bezahlen, weil ich es so sehr liebe. So kostbar bist du. So kostbar bist du dem allmächtigen Gott. Und wenn du das anfängst zu erfassen und zu erkennen und diese Wertschätzung und das spürst, du, dann wirst du anfangen, anders zu leben. Stell dir mal vor, du bist mit jemandem zusammen, der permanent, wenn du morgens aufwachst, dann umarmt er dich, sagt dir die schönsten Dinge über dein Leben, tut dir nur die guten Dinge herausheben. Wenn du was falsch machst, dann ermutigt er dich und spricht über das, was du machen kannst, die Möglichkeiten, die du hast. Permanent nur gute Dinge. Aber mit dem möchtest du nicht zusammen sein, oder? Hallo? Möchtest du mit jemandem zusammen, der permanent erzählt, was alles falsch ist? Eine meiner Lieblingsgeschichten. Eine Frau hat geheiratet. Nach der Hochzeit, nach dem Flitterwochen, sagt der Mann, okay, Schatzi, eine Frau ordnet sich ja ihrem Mann unter, jetzt gebe ich dir mal meine Liste, was ich von dir erwarte. Also, wenn ich heimkomme vom Schaffen, muss das Essen auf dem Tisch stehen. Dann bitte bring mir meine Hausschuhe. Dann ab und zu Nackenmassage. Haus muss immer sauber sein. Es muss sehr kreativ sein, ich möchte ein warmes Haus. Es muss dekorativ schön sein. Dann möchte ich, wenn Gäste kommen, dass ich so eine ganze Liste. Ich möchte, dass dich so anziehst und dass das anziehst. Weil die Männerliste. Dass deine Haare so trägst. Alles Mögliche. Und diese Frau, weil sie ihrem Mann zeigen wollte, dass sie ihn liebt, hat versucht, diese ganze Liste zu erfüllen. Aber was auch immer sie getan hat, sie hat es nicht geschafft. Da war immer irgendwas, was sie nicht geschafft hat. Oder ein paar andere Punkte, die sie nicht geschafft hat. Sie hat es einfach nicht geschafft. Und das hat sie traurig gemacht. Und sie hat immer wieder das Ding gesehen, was sie nicht schafft. So, der Mann starb eines Tages. Also, pass auf, wenn du eine Liste daheim hast. Und die Frau war traurig, nach einer Zeit der Traurigkeit, bis halt so ist, das Leben geht weiter, sie trifft jemand anders, sie verliebt sich wieder und sie heiratet wieder. Aber dieser Mann war anders. Dieser Mann trug sie auf Händen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er lobte sie, aber nicht so ein schleimiges Geschmeichel, sondern er lobte sie, er sah die Begabungen, die in ihr sind. Alle Dinge, die so schön sind, die hob er heraus, er ehrte sie vor anderen Leuten, er sprach gut in ihrer Gegenwart vor anderen Leuten. Er behandelt sie wirklich wie das Kostbarste, was er hat. Und als diese Frau dann eines Tages mal wieder so das Haus putzt, findet sie diese alte Liste. Und sie guckt diese alte Liste an und auf einmal entdeckt sie, dass sie alle Punkte erfüllt bei diesem Mann. Und sie erkennt, der Grund, warum sie diese Punkte erfüllt, ist nicht, weil sie es muss, sondern weil sie so bedingungslos geliebt wurde. Das ist es, worum es im Christsein geht. Wir erkennen, wie sehr uns unser Vater liebt. Da heraus erkennen wir, wie wertvoll wir sind, wie wertgeschätzt wir sind, was wie besonders er uns gemacht hat. Da heraus sind wir ihm ewig dankbar. Und da heraus dann versuchen wir nicht mehr alles zu erfüllen, sondern es kommt automatisch, dass wir gewisse Dinge nicht mehr tun. Darum sagt Johannes, dass es nicht schwer ist, Gottes Gebote zu halten. Weil ich habe mich mal aufgeregt darüber, als ich das mal gelesen habe und nicht so wusste, was den ganzen Hintergrund habe. Ich kann der Johannes es nur sagen, nicht schwer, ich versuche permanent gut zu sein. Wir sind erzogen, unsere Gesellschaft auf das Negative zu schauen. Wenn ich dir zum Beispiel, stell mal vor, ich schreibe hier drauf, 3 plus 3 ist 27 durchgefallen. 3 plus 3 ist was? 6. 5 plus 5 ist 10. 4 plus 3 ist 6. Jetzt habe ich die drei Dinge dort. Was fällt euch auf? Beides ist falsch. Genauso sind wir erzogen worden. Warum siehst du nicht die zwei, die richtig sind? Wir sind erzogen worden, in unserer Gesellschaft zu sehen, dass was falsch ist und nicht uns sagen nicht, zwei sind richtig, sondern sagen, eine ist falsch. Und so schaust du dich an und darum findest du nie Frieden und Ruhe und Spaß in deinem Herzen zu Gott zu kommen, weil permanent, wenn dich Gott nährst, sagt dir etwas, da ist was falsch, weil an erster Stelle weißt du nicht, was für ein Wert du hast bei Gott. Ich meine nicht hier, sondern hier in deinem Herzen. Permanent versuchst du dich selbst Gott ähnlicher zu machen. Dabei sagt die Schrift, wir sind wie er. Die Schrift sagt nicht, dass wir da permanent versuchen, sondern wie er ist, so sind wir. Und jetzt wird Folgendes geschehen. Diese Frau hat von ihrem Mann vor Augen gemalt bekommen, was sie wirklich ist. Er hat ihr permanent gesagt und gezeigt, was sie wirklich ist. Und sie bekam, was sie wirklich ist. Und darum kam Jesus. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie ein Sohn und eine Tochter ist. Jesus kam, wenn du die Schrift anschaust, um dir zu zeigen, wie jemand ist, der mit Gott dem Vater lebt, der ein Sohn, eine Tochter des Vaters ist. Darum sagt er, wie ich, so werde ich es genauso tun. Darum sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sendet er euch. Jesus kam, um die falschen Bilder über Gott und seinen Vater in unserem Kopf zu zerstören. Wenn du von mir hörst und Leute sagen, der Stefan Dries ist ein Depp, das ist ein Idiot, das ist ein falscher Prophet, das ist das, je mehr du das hörst, umso mehr baut sich ein Bild auf in dir. Jetzt komme ich, und jetzt kennst du mich vielleicht gar nicht. Wir reden miteinander, den Schlüssel mit der Kerl, und dann sagt jemand, das ist Stefan Dries. Weil dieses Bild in mir herrscht. Und jetzt kannst du Folgendes tun, das kannst du zumachen, obwohl du vorher gemerkt hast, eigentlich ist er gar nicht so schlimm. Aber nehmen wir, was ich gehört habe. Oder du kannst sagen, jetzt mache ich mich selbst auf und lerne ihn kennen, weil ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. Das, was ich hier jetzt gerade erlebt habe, ist anders, was mir permanent erzählt wurde. Und das habe ich damals erlebt. Ich habe erlebt, dass irgendwas hier nicht stimmt. Dass das, was ich gehört habe, wie Gott ist, und dann später, was ich gehört habe, wie ich bin, nicht übereinstimmt mit dem, was Gott wirklich sagt und was sein Wort wirklich sagt und was sein Heiliger Geist wirklich sagt. Und da muss ich mich entscheiden, mache ich jetzt zu oder öffne ich mich dem, was er sagt und glaube dem mehr, wenn das, was mir permanent erzählt wurde. Wie das, was meine Erfahrungen versuchen mir zu erzählen, wie das, was meine Kultur versucht mir zu erzählen, wie das, was mein kirchlicher Hintergrund, wo ich aufgewachsen bin, mir versucht zu erzählen, meine eigenen Gefühle versuchen mir zu erzählen, meine Familienhistory-Geschichte mir erzählt. Prinz Charles, William, Wir sind hineingeboren worden in dieses Königreich. Und denen wurde von klein an gesagt, denk dran, wenn du bist. Es wurde ihnen ausgedrückt in der Art, wie die Leute sie behandelten, wenn ihr Name genannt wurde. Ich habe eine Zeit lang in einer Gemeinde gearbeitet, die sehr bekannt ist. Wobei ich bin ich auf Konferenzen gegangen, Pastorenkonferenzen, und dann habe ich Leute begrüßt und dann haben mich behandelt, so, ja, hallo und das. Und kaum haben sie gehört, wo ich herkomme. Das ist der Stefan Dries von dort und dort, oder wenn sie den Namen Stefan Dries, oh Bruder, oh ja, was ist jetzt passiert? Ein anderes Hemd jetzt an, anderes Parfüm. Was ist hier los? Aber weißt du was? In gewisser Hinsicht wird es geschehen, wenn du anfängst, wirklich zu erkennen, wer du bist. Du wirst anders mit dir umgehen. Du wirst anders über dich reden, auch deine inneren Unterhaltungen, die da sind. Und darum sagt die Schrift, erneuert euer Denken. Und darum wird es auch morgen in verschiedenen Bereichen gehen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr könnt, kommt zu dem Seminar. Es ist egal, wenn du auf die Oma aufpassen musst, nimm die Oma mit. Ist auch gut für dieses Seminar. Wenn sie ein Glas braucht für ihre Zähne, man findet eins, macht da nichts draus. Aber es ist gut für jeden. Dir bleibt keine andere Wahl. So wie möchte Gott denn, dass wir denn sind als seine Kinder. Weil es ist so wichtig. Ich bringe meinen Kindern bei. Ich lege Werte in meine Kinder hinein. Ich lehre sie. Darum bin ich auch kein Freund von Schulen, die von morgens bis abends die Kinder nur haben und dann vielleicht noch nach der Schule auch noch irgendwo hingegeben werden. Weil dann prägen lauter andere Leute meine Kinder. Und das will ich nicht. Das würde ich wollen, wenn wir im Reich Gottes schon leben würden, in der Art, dass alle unter der Herrschaft des Reiches Gottes sind, dann wäre es okay, aber das sind leider nicht. Und Leute sind manchmal unter einer anderen Herrschaft, einem anderen Wertesystem, anderen Dingen, was sie denken, wie du sein solltest und was richtig ist, und das möchte ich nicht. Darum pass auf, was du dir reinziehst. Jetzt kannst du dich entscheiden, gehst du zurück zu dem Buch, das mehr geschichtliche, historische Beweise hat, wie jedes andere Buch, das wir in unserer Welt haben. Wie jedes andere Buch, das manchmal hinzugezogen wird auf Universitäten. Willst du zu dem Buch gehen, das durch die Geschichte hindurch, wann immer sich Leute darauf verlassen haben, die Resultate gebracht haben, dass das Buch sagt? Oder willst du sagen, dass viele sagen, das ist alt, das ist mittelalter, das schmeiß ich weg? Oder schmeißt du es weg, weil du es nicht verstehst? Wenn du es nicht verstehst, ist es, weil du es versuchst, mit deinem Verstand zu lesen und nicht mit dem Herzen zu verstehen. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Der Heilige Geist ist der, der das Herz Gottes dir deinem Herzen zeigt und beibringt. Der dir hilft, zwischen den Linien zu lesen und zu verstehen, welche Geschichte hinter dem Satz steht. Welche Empfindung Gottes und wie er das gemeint hat. Darum brauchen wir das Wort und den Heiligen Geist. Und hier heißt nicht das Wort und deinen Seelsorger, das Wort und den Propheten, das Wort und deinen Leiter, sondern der Wort und das Garten, das Wort und der Geist. Wenn du versuchst, deine alte Identität weiter beizubehalten in deinen Gedanken und nicht anfängst zu sagen, Moment mal, wenn Gott mein Vater ist und wenn ich sein Potenzial habe, was Jesus sagt, und Jesus hat es gezeigt, schau dir, Jesus zeigte dem Vater, indem er der Sohn war. Und er hat gesagt, ihr seht mich, guckt mich an, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr mich seht, seht ihr, was ihr wirklich sein solltet. Und darum hat er die Jünger um sich genommen, weil ihr Denken war anders geprägt. Das jüdische Denken war dieser entfernte Gott, wo man aufpassen muss, der sehr heilig ist. Und das ist er auch immer noch, aber die Art von Heiligkeit, sie verstanden, wenn da was falsch machst, der Priester, wenn der nicht rein war, dann fiel er um und dann war der tot und dann hat man halt einen anderen einsetzen müssen. Also bloß aufpassen. Mit dem leg ich mich an. Ich würde immer noch nicht raten, mich mit ihm anzulegen, aber es war dieser entfernte Gott, den ich auch damals hatte. Dieser strafende Gott. Meine Mutter hat immer gesagt, kleine Sünden straft Gott sofort. Und in meinen Gedanken, wenn ich was ausgefressen habe, und glaub mir, ich habe oft was ausgefressen, habe ich sofort erwartet, dass irgendwas passiert. Aber was? Es sind Dinge passiert. Und da war ich noch mehr sauer auf diesen Gott. Man hat, du wartest Augen im Stock um die Ecke, sofort zuzuschlagen. Ich war geprägt worden. Von dem, was gesagt wurde und das, was ich dann geglaubt habe, hat dann die Erfahrungen mit sich gebracht. Weil Jesus hat mir gesagt, dir geschehen nach deinem Glauben. Er hat nicht gesagt, dir geschehen nur nach deinem guten Glauben, sondern dir geschehen nach deinem Glauben. Das heißt, wenn du glaubst, dass wenn du das Horoskop liest, morgen die Kratze vom Dach auf deinen Kopf fällt, du, wenn du es stark genug glaubst, glaub mir, irgendwo kommt eine Kratze her, die fällt. Das hört sich ein bisschen übertrieben an, aber so ist es. So was glaubst du? Zeugenschutzprogramm Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, was mache ich jetzt? Punkt Nummer 1, bleib nicht stehen am Kreuz, sondern es gibt auch ein Leben nach dem Kreuz. Was meine ich damit? Das Kreuz zeigt uns auf, wer wir waren, dass wir Jesus gebraucht haben, dass wir, wie die Bibel sagt, Sünder waren, Leute, die den Sinn des Lebens verfehlt haben, das Ziel verfehlt haben und da heraus dann gewisse Dinge getan haben, die nicht gut waren für andere und anderen auch nicht geholfen haben, das Ziel ihres Lebens zu erfüllen, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit Gott, ihrem Vater, zusammen zu sein und da heraus zu leben. Sondern da gibt es noch mehr. Wir bitten um Vergebung, wir laden unseren Last ab und dann fangen wir an, das zu sein, was wir sind, Königskinder. Erinnere dich daran, wer du bist. Wir verlassen das, was uns geprägt hat, was wir eigentlich nicht sind, den Einfluss dieser Welt, was uns gesagt wurde, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Hey, Krebs kann nicht geheilt werden, auf dem Wasser kann man nicht gehen, ist doch, das kann man doch auch noch beweisen, wissenschaftlich, Blödsinn. Ich habe es noch nicht so nachgeforscht, aber es wird mal interessant zu sehen, wo Menschen gewissen Dingen ausgesetzt wurden, ihnen von Kindheit an schon gesagt wurde, du kannst, mal ganz provoziert, du kannst auf dem Wasser gehen, du kannst auf dem Wasser gehen, du kannst auf dem Wasser gehen, was da passiert wäre. Und sie nie jemanden getroffen hätte, der gesagt hätte, das geht nicht. Oder im Sportbereich. Ich weiß noch ganz genau, als ein Lehrer, und ich stand neben dran, und darum passt auf ihr lieben Eltern und passt auf ihr lieben Lehrer, ich stand neben dran zu meiner Mutter, sagte, wenn du diese Sache, die ich nicht konnte, das kann er nicht, das wird nie was, und wenn sie jetzt nicht machen, dann muss er da wiederholen. Bis dahin habe ich den Lehrer gemacht. Wieder einer, der auf mir rumhackt. Wieder einer, der mir aufzeigt, was ich bin. Und weißt du was? Von dem Moment an haben sich meine Noten verschlechtert in dem Fach bis zum Brrrr. Ich habe angenommen in dem Moment, was er gesagt hat. Weil ich ja aufgewachsen bin und gedacht habe, jeder weiß besser wie ich. Ich bin nichts. Ich habe diese Wurm-Mentalität. Und als ich dann zu Jesus kam, war ich der größte Loser, war ich der größte Verlierer. Jeder kann besser beten. Jeder versteht die Bibel besser wie ich. Auch die Menschen, die Prediger, die benutzen hebräische und griechische Worte. Uff, du liebe Zeit. Mann, der macht ein ganzes Wochenseminar. Ich war froh, wenn ich 10 Minuten was erzählen konnte. Heute muss ich mich stoppen. Also, alles. Warum? Weil diese alte Identität noch in mir drin war. Und dann sah ich Dinge, die Leute taten, und ich fing an zu träumen in meinem Herzen. Könnte es sein, dass Gott mich auch da drin benutzt? Ich sah, wie Menschen geheilt wurden durch jemanden in meinem Herzen begangen Traum. Und ich habe es gewagt, auf mein Wasser zu treten. Und mein Wasser war zu träumen, dass es sein könnte, nicht nur zu träumen, sondern es zu tun. Und plötzlich erlebte ich diese richtige Realität. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Dass ich jetzt andere Fähigkeiten habe. Als ich sehr schnell mal Zeugnis gegeben habe vor Leuten, meine Knie haben gezittert, ich habe im tiefen Pfälzisch geredet, ich weiß gar nicht, überhaupt jemand verstanden hat, weil ich auch schnell geredet habe. Aber die Gegenwart Gottes war da. Und ich fing an, in den Jahren dann zu schauen, was sagt dieses Wort eigentlich über mich? Was sagt es, was ich jetzt bin? Weil wenn du lange in dem gelebt hast, was du nicht bist, und nicht die Wahrheit hattest, dann musst du die Wahrheit finden, musst du fragen, ja, was bin ich denn überhaupt? Da kann man schon mal Identitätskrise durchgehen. Manche haben vielleicht dann angefangen, das zu leben, was ihre Kirche sagt, dass sie sind, oder was ihr Pastor sagt, dass sie sind, oder was ihr spezieller Leiter sagt, dass sie sind, oder ihre mehr erfahrene geistige Freundin sagt, was sie sind. Und irgendwann werden diese Dinge aus deinem Leben genommen und dann stehst du wieder da und sagst, was bin ich eigentlich? Aber das kann dir nie jemand nehmen. Hör auf, das ist der nächste Punkt, den du kannst, ständig nur auf das zu schauen, was nicht richtig ist in deinem Leben. Dich selbst zu beurteilen, überlass es dem Vater im Himmel. Vertrau ihm doch, dass er dir nicht nur aufzeigt, was er verändern möchte. Aber wenn er dir aufzeigt, was er verändern möchte, dann zeigt er das nicht auf dem Stock, sondern er kommt mit seiner Liebe und lässt dich plötzlich erkennen, dass er etwas viel Besseres geben will in dem Bereich oder dass es dich blockiert, in etwas Besseres hineinzukommen. Und du lässt automatisch los, weil es dann dran ist von Gott. Hör auf, permanent Gott zu spielen an dir selbst, der Heilige Geist, und permanent nur dir zeigen zu wollen, was noch anders sein muss. Manchmal, was die Schrift sagt, der Heilige Geist überführt vom Sünde, aber auch zeigt uns, was Gerechtigkeit ist. Das heißt, er zeigt dir, was richtig ist vor Gott, er zeigt dir, wie richtig du bist vor Gott. Aber wir lassen oft gar nicht zu, dass uns der Heilige Geist das zeigt. Aber wir lassen anderen Stimmen zu, der Anklage, der Verdammnis, dass sie uns zeigen, ja genau, du redest nicht genug, du bist nicht genug in der Bibel. Oh, der kann so toll sprechen. Du redest mit deiner Freundin nicht, wegen dir geht es in die Hölle, weil du nichts von Jesus erzählt hast. Lerne, davon wegzuschauen und überlasse es dem Vater, dir zu zeigen, was er verändern möchte. Lebe, das ist der nächste Punkt, wahren Zerbruch. Was ist wahrer Zerbruch? Ich habe früher gedacht, Zerbruch ist, dass sich Gott wirklich zerbricht, indem alles mögliche Schreckliche über mich hereinbricht und ich nicht mehr anders kann. Ich rette mich. Aber jetzt überleg mal, was für ein Gott wäre das? Er gibt das Beste, was er hat für dich, das Kostbarste, was er hat für dich, um dich dann zu quälen? Bis er dich irgendwann in den Himmel nimmt? Oh ja, ich verstehe, er muss dich hier richtig schön die Zange nehmen, damit du dann im Himmel aufspurst. Ah, züchtigt dich hier. Ja, steht ja in der Bibel, dir liebt die züchtigt er. Dir liebt die züchtigt er. Das habe ich früher gedacht, weil ich keine Gnade kannte. Wahrer Zerbruch ist Abhängigkeit von Gott. Weißt du, wann Dinge dich zerbrechen? Wenn du versuchst, dich selbst in die Hand zu nehmen. Und es ist außerhalb des Planes Gottes zu leben, weil Gott möchte das für dich tun. Gott wollte Familie, Gott wollte immer Vater sein, er wollte nicht in erster Linie irgendein großes Haus oder irgendein Gebäude, er wollte Familie. Du bist sein Kind, seine Tochter, sein Sohn und er möchte dir ein Vater sein, ein guter Vater sein. Der dir zeigt, dass du alles in ihm hast. Dass es dir nichts fehlt. Und dass Abhängigkeit von ihm letztendlich wahre Freiheit ist. Abhängigkeit von Menschen, Abhängigkeit von irgendeiner Sache drumherum, von einer Arbeit, von irgendwelchen Leuten wird dich immer in eine Sklaverei bringen. Abhängigkeit von Gott will dich frei machen. Erneuere dein Denken, denke richtig. Und richtig denken laut der Schrift ist, zu dem Ja zu sagen, was Gott sagt, das ist so, und zu dem Nein zu sagen, was alles andere versucht dir zu sagen, wenn das entgegen dem ist, was Gott sagt. Aber heißt es, Sherry, du meinst es wirklich, dass wenn es da drin heißt, alles ist möglich, dass wirklich alles möglich ist? Schrift, wir sollten vielleicht mal im Griechischen gucken, was das Wort alles bedeutet. Das Wort alles bedeutet halt auch alles. Na Gott, kann dir vielleicht kein Griechisch, vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Meine Frau denkt, er spricht Englisch. Gott ist nicht so kompliziert wie wir. Er kann, wenn er möchte. Es gibt Geheimnisse, die wird man hier gar nicht verstehen. Und Jesus hat ein bisschen manchmal drüber gesprochen, die Leute haben schon Probleme gehabt, ihn zu verstehen. Hat manchmal Geschmack vom Himmel gegeben und schon haben Leute deinen Jüngern nicht verstanden, ob die wohl die permanent dabei waren. Beim größten Mentor aller Zeiten. Aber Gott hat es für uns sehr einfach gemacht. Ich habe euch lieb und das ist der einzige Grund, warum ich euch helfe. Nicht, weil ihr verdient habt, nicht, weil ihr genug betet, nicht, weil ihr von morgens bis abends in die Kirche rennt, nicht, weil ihr eure Haare schön geföhnt habt. Ich habe euch einfach lieb. Ihr seid meine Kinder. Warum liebe ich meine Kinder? Weil sie meine Kinder sind. Braucht mir niemand zu sagen, braucht mich niemand daran zu erinnern, die müssen nicht jeden Morgen beten und großer, erhabener Vater, bitte lieb uns. Brauchen sie mich nicht zu beten, die müssen mich ja nicht anbeten dafür. Müssen wir nicht auch einen Tee machen, damit ich sie liebe? Ich liebe sie. Ich liebe sie mit meinem ganzen Herzen. Wenn sie was falsch machen, dann bin ich nicht wütend auf sie, sondern das Wissen der Konsequenzen, die dieses Falschmachen mit sich bringen kann oder Einfluss auf ihr Leben haben kann, langfristig, das macht mich traurig. Das Wissen, dass jemand anders das in sie hineingesät hat und ihnen weismachen will, es ist richtig oder das sind sie und so sind sie halt, das macht mich traurig. Ich bin ein Kämpfer, mit ganzem Herzen gegen Boxen, die gemacht werden bezüglich Gott und bezüglich dir und mir. Darum wirst du mich nie sagen hören, ich bin das, ich bin ein Prophet oder ich bin das. Weißt du, Leute haben alles Mögliche über mich gesagt und versucht, mich in Boxen reinzustecken. Sie können es aber nicht. Ich habe letztens wieder einen gehabt, einen Leiter, der mir geschrieben hat, weißt du, Stefan, was mich an dir so herausfordert, man kann dich irgendwo nicht in eine Box reinstecken. Manchmal ist alles ein Evangelist, dann haben sie wieder gesagt, er ist ein Prophet. Und wenn ich dann auf der Bibel studiere, dann ist ein Lehrer, manchmal sage ich, es ist ein Depp. Weißt du, das sind alles völlig verschiedene. Und genauso ist der liebe Gott. Aber du steckst dich in Boxen rein. Ich bin halt Gemeindemitglied. Ich verstehe das halt nicht. Aber das ist was für die Prediger, dafür werden sie bezahlt. Das ist was für den Pfarrer. Nicht für mich, du steckst dich in dem Moment in den Box rein. Ja, ich habe halt Familie, da kann man Gott nicht so dienen. Ich glaube, das hat die auch nicht auf einer Bibelschule. Weißt du was, ich habe keine dreijährige Bibelschule gemacht. Vielleicht sagst du, ja, das merkt man. Hey, aber ich sag dir was. Aber ich sag dir was. Ich brauche keine dreijährige Bibelschule zu machen, um Leute von der Liebe des Vaters zu erzählen. Ich muss sie erleben und dann kann ich weitergehen. Ich muss nicht jahrelang Bibelschule machen, um Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen. Weil Jesus sagt ganz einfach, du sprichst in der Krankheit, du befehlst Dämonen. Ich muss lernen, was Gott darüber sagt. Und das ist, wir sind eine lebenslange Bibelschule. Aber für manche ist es vielleicht mal dran. Schön, wenn es für dich dran ist. Ist ja toll, genieß es. Für mich war das nicht dran. Weil der Herr mich kennt. Mich hat er auf eine andere Art gelehrt. Und nicht weiterhin. Auch wenn er irgendwann mal sagen wird, es ist dran. Und wenn ich 70 bin, dann will ich es machen. Weil Gott sagt, es ist so, dann hat er einen Grund. Also achte darauf, dass du in dieser Abhängigkeit nicht mit einer Wurmhaltung, oh, wer bin ich, sondern mit einer Dankbarkeit hineintrittst. Das ist eine Abhängigkeit, wo du dein Herz anvertrauen darfst. Wo du wissen darfst, das ist ein guter Vater. Wo du wissen darfst, deswegen ist einer seiner Namen, der erste Name, lieber Gott. Weil er lieb ist. Weil es ein Witz hat, immer gelacht. Naja, gut, ich vergebe euch. Seh dich als der Sünde tot. Römer 6, Vers 13. Und das ist jetzt sehr interessant. Und nochmal was zur Sünde. Sünde ist wirklich nicht ständig, dass du an dem Plan, an dem Ziel, das Gott für dein Leben hat, und es ist das Beste für dich, vorbeischießt. Und da heraus machst du dann irgendetwas oder greifst auf andere Mittel zu und nimmst dir andere Tröster. Früher habe ich einen Tröster Alkohol genommen, Tröster Drogen genommen, Tröster Beziehungen genommen, Tröster Sex genommen, um mich innerlich zu trösten. Dann kam Jesus und sagte, ich schicke euch jetzt einen anderen Tröster und jetzt habe ich einen Tröster, den Heiligen Geist, und lasse mich von ihm trösten. Ich erwarte es nicht mehr in erster Linie von meiner Frau, auch wenn es Zeiten gab, aber meine Frau ist ja knallhart. Wir kennen ja alle die berühmte Männergrippe, ne? Die gibt es wirklich. Dann denke ich, jetzt so schlecht, mein Kopf weh, meine Nase ist zu. Gibt es ja nicht im Schwurbeland. Im Schwurbeland gibt es im Schwurben gleich, aber es ist wieder was anderes. Und meine Frau, ich kann mir das vorstellen, ignoriert mich einfach. Die sagt noch nicht mal was. Ich vergesse es nicht, ich war mal unterwegs und da habe ich ihr getextet. Abends war ein Heilungsgottesdienst, den ich eigentlich gehabt habe. Und da habe ich ihr getextet und gesagt, mir geht es so schlecht, ich fühle mich so müde, ich fühle mich so schwach und erkältet und alles mögliche. Und der Text zu mir zurück sagt, du, ich habe gehört, dass heute Abend jemand dort einen Heilungsgottesdienst gemacht hat. Geh doch mal hin, und es war meiner. Das ist toll, fantastisch. Aber dank sei Gott, dass sie mir nicht so drumherum und alles Mögliche. Aber weißt du, so sagt der liebe Gott. Gott kommt nicht in dein Jammertal und macht bei deinem Selbst mit und als Gottes nicht mit. Das ist nicht der liebe Gott. Weil er nämlich weiß, was du letztendlich wirklich bist. Weil er letztendlich sagt, es gibt nichts zu bejammern, es gibt nichts zu beweinen. Du bist jetzt in etwas Alten drin. Du bist jetzt in etwas drin, was die Welt und alles drumherum sagt. Sondern lerne zu erkennen, wer du wirklich bist. Und Kinder lernen sich auch solche Lektionen. Auch John David, wo man noch kleiner war, da habe ich auch mal so da gelegen, ging mir es nicht so gut. Und ich habe meine Kinder von klein an beigebracht, wenn wir krank sind, zuerst gehen wir zu Jesus. Ich habe gesagt, du befehlst der Krankheit. Das haben sie dann auch im Schulhof gemacht bei den Kindern. Und ich liege da wieder jetzt in meinem Selbstmitleidsgottesdienst und ja so krank, die Männergrippe, die gleich zum Tod führt. Und als es dann liegt da auf einmal, habe ich die kleinen Schritte, kommt da jemand angelaufen, legt die Hand auf meinen Kopf, sagt, raus in Jesu Namen. Geh wieder zurück zu deinem Spielzeug. Weißt du? Ja. Und Leute, plötzlich mein ganzer Kopf wurde frei. Ich habe plötzlich von einem auf den anderen ging diese Kopfschmerzen weg. Meine Nase wurde frei und alles. Und ich habe gedacht, genau wie die Kinder. Da hat es gehört, war kurz sein Spiel unterbrochen, hat gesagt, raus da, aber das hatte Papa ihm gesagt, so macht man das. Geht wieder zurück, guckt gar nicht, ob was geschehen ist, spielt weiter. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch reingehen und sage, es hat funktioniert, dann guckt er mich unglaublich an. Weißt du, jetzt muss ich vorsichtig sein. Aber worin lebte er? Er lebte in der Realität dessen, wo er seinem Vater vertraute. Wenn der Papa das so sagt, der ist so. Das ist so. Sie sagen mal so, ich habe meine Kinder aufgezogen daheim, dass wenn wir sagen, Promise, ich verspreche, ein Versprechen ist ein Versprechen. Das wird nicht gebrochen. Und es ist ja manchmal, wenn ich dann so, wer hat das gemacht, diese ganzen Dinge, dann sage ich, versprichst du? Und auf einmal wird es ruhig. Weil das ist ein heiliges Ding bei uns. Wir wissen, niemand benutzt es, um irgendwo rauszukommen. Wenn du sagst, ich versprochen, und ich habe gar nicht jetzt irgendwie Strafe oder wird sich angedroht, sondern ich habe einfach gesagt von klein an versprochen, wenn du sagst, versprochen ist, versprochen brechen wir nicht. Als sie dann die Schule kamen, die Schule waren, haben sie gelernt, dass es andere gibt, die sagen versprochen und heben hinten so die Finger zusammen und halten es nicht. Da waren sie erstaunt. Papa, der so und so war erstaunt. Und so soll das eigentlich bei uns sein, wenn jemand nicht geheilt wird. Und sagen, was ist los? Was ist los? Das ist doch nicht normal. Der soll doch geheilt sein. Aber es ist oft umgekehrt, wenn er geheilt wird, sagen wir, was ist los? War das ein Dämon? Was? All diese Sachen. Und wenn du anfängst, in dieser Realität zu leben, wo es morgen weiter noch darum geht, weißt du, auch in dieser Identität, dann wirst du irgendwann dich wundern, wenn Gott nichts tut. Und nicht wundern, wenn er was tut. Und dann sagst du, das ist doch nicht normal. Darum habe ich vorhin gesagt, was ist normal? Bei Gott sind Dinge normal. Und wir sollten anfangen, so zu leben wie er. Also, erneuere du dein Denken. Wie machst du das? Indem du dir permanent anschaust, was Jesus getan hat, indem du dir anschaust durch Jesus, wie Gott dein Vater ist und es austauscht mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt es von deinem Verstand, bringt es in dein Herz hinein, macht es dir real, je mehr du es anschaust. Das Gehirn, unser Gehirn, das haben wir auch in der Gehirnforschung in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren entdeckt, das ist so wunderbar, wie Gott es gemacht hat, dass wir letztendlich auch, man hat herausgefunden, dass es dir nichts bringt, wenn du sagst, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Wenn du 100 Kilo hast, sagst du, ich möchte 20 Kilo abnehmen, bringt dir nichts. Wenn du aber anfängst zu sagen, ich habe 80 Kilo, dann fängt in deinem Gehirn ein gewisser Prozess an, der anfängt, dich so zu sehen und dich dorthin zu führen, dass du diese 80 Kilo erreichst. Ist es nicht interessant, dass Gott darüber gesprochen hat, wer wir sind in Christus? Er hat immer davon gesprochen, auch Jesus, ich bin das Licht der Welt. Er hat nie gesagt, ich werde das Licht der Welt sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nie gesagt, ich werde euch den Weg zeigen. Und Gott hat es ja auch unser Gehirn gegeben und es so gemacht. Und das sehen wir auch da in der Forschung, wie Gott Dinge in uns hineingelegt hat. Und die Schrift schon davon gesprochen hat, dass wir immer davon reden sollen, davon sprechen sollen oder so sehen sollen, was wir schon sind, nicht was wir jetzt irgendwie gern sein würden. Darum bist du heilig in Jesus. Du bist vor Gott gerecht in Jesus. Vor Gott bist du wie Jesus. Er schaut dich an und sieht Jesus, seinen Sohn. Wenn du anfängst, über die Dinge nachzudenken und das als deine Wahrheit anzunehmen, wird sich dein Handeln, dein Leben, alles wird sich verändern. Du wirst das, was du anschaust, du wirst das werden. Das ist ein Prinzip, das funktioniert überall. Der Löwe musste zurück zu den Seinen, musste sehen, wie ein Löwen sich verhält. Dann wurde das entfacht, was in ihn schon hineingelegt wurde, am natürlichen DNA, am Potenzial, als er in Kontakt kam mit seiner Bestimmung. Und dafür wurdest du gemacht. Made in heaven, not made in China. Made in heaven. Und wenn du anfängst, mit dem, was du wirklich bist, in Kontakt zu kommen, mit der wahren Wahrheit über dich, dann wirst du anfangen zufrieden zu sein, dann wirst du anfangen, glücklich zu sein, was wirkliches Glück ist. Und Zufriedenheit wird dich auch bewahren vor den ganzen Dingen, die permanent dir sagen, um jemand zu sein, um ein gutes Gefühl zu haben, musst du das haben. Du wirst nicht nur umhergetrieben sein, sondern du wirst ruhen im Vater. Und das ist das, was manche Leute meinen, wenn sie sagen, daheim angekommen. Du musst niemand mehr etwas beweisen. Du musst nicht mehr das erfüllen, was du denkst, was die Leute von dir wollen. Am Anfang des Dienstes, als ich vor 20 Jahren anfing, Gott zu dienen, wie oft habe ich gedient, nach dem, was ich glaubte, was die Leute von mir wollen? Heute, ich mag euch ja lieben Leute, aber selbst wenn ich hier rausgehe, jeder würde sagen, der Trise ist nichts. Hey, ich kann schlafen. Ich sage, gute Nacht, Daddy, love you. Ich kann morgen früh aufstehen, stehen und sagen, bin schnucki putzi. Früher hätte ich eine Woche gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Bestätigung von anderen. Du, die haben das gesagt. Das. Warum? Weil ich nicht wusste, wer ich wirklich bin. Weil ich der Lüge des falschen Onkels geglaubt habe, wie beim Löwenkönig, König der Löwen, der mir erzählte, dass es meine Schuld ist. Wie in dem neuen Identitätsprogramm des Zeugenschutzprogrammes musst du das Alte für tot sehen, und deinen Blick auf die neuen Dokumente des Himmels drauflegen. Wenn du an den Zoll kommst, wie heißt denn du? Markus, wie heißt du noch? Bleuch. Markus Bleusch, schön, dich kennenzulernen. Okay, wenn du jetzt bin ich der Zollbeamte. Jetzt kommst du zum Zoll, Markus. Jetzt gibst du mir deinen Ausweis. Jetzt krieg ich deinen Ausweis. Markus Bleusch. Sind sie nicht? Sind sie nicht? Was würde ich dann machen? Fragen, ja, haben sie recht? Was würde ich dann sagen zu ihm? Also, ich bin jetzt der Zollbeamte, was würde ich zu mir sagen? Ich sage, das sind sie nicht. Nein, das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Ich empfinde einfach, sie sind es nicht. Das Bild haben sie da reingeklebt. Sehen sowieso so ein bisschen streng da drin aus, das sind sie nicht. Du würdest kämpfen mit allem, was du kannst, wenn es sein muss, und sagen, Moment, sie können da anrufen, sie können das nachprüfen, sie können das und das. Das ist so. Das ist, wenn du eine Million auf dem Konto hast, du gehst zum Bankauszahlungsschalter von den netten Beamten in der Sparkasse, der dich ja liebt und immer nur das Beste für dich will. Du gehst zu ihm und sagst, ich hätte gern 5.000, sag, gebe ich ihn nicht. Aber du machst, dass du eine Million drauf hast. Dann gehst du weg, sagst, ja, okay, danke. Ich hab's ja gewusst. Und du guckst dir den Lohnstreifen daheim an, du guckst dir den Kontoauszug an, Pläderchen rum, sagst, der sagt, ich hab eine Million. Der sagt dann nochmal, verhungerst langsam, aber machst du eine Million auf Papier, fantastisch. Gott segne dich, toll, bist im Himmel, was soll's. Aber so verhalten wir jetzt manchmal als Christen. Wir sehen was, und Gott sagt eigentlich, es gehört dir. Du bist der Erbe des Ganzen. Und nicht nur, wenn du irgendwann mal tot bist, sondern jetzt schon hier. Und dann kommt irgend so ein Schalterbeamter vorbei, so ein kleiner Dämon, so irgendwas negative Erfahrung und sagt uns, es ist nicht so. Und wir sagen, naja, toll, dann gehe ich lieber wieder meinen Schein angucken. Weil es sicher, weil ich möchte Harmonie und ich möchte nicht diskutieren. Ich möchte mit dem Zollbeamten mich auseinandersetzen. Fang an, das anzunehmen, was der Ausweis des Himmels sagt. Geboren an dem Tag, an dem du ja sagtest zu Jesus. Hineingeboren geografisch in ein ganz anderes Reich, wo ganz andere Gesetzmäßigkeiten gehen. Das Reich seiner Liebe, wo du permanent geliebt bist. Ob du betest oder nicht betest, ob du in der Bibel liest oder nicht in der Bibel liest, ob du Halleluja schreibst oder nicht Halleluja schreibst, ob du dich gut fühlst oder nicht gut fühlst, es ist nun mal so. Prinz Williams, morgens wacht er auf, denkst du, sei gegen morgen, ich fühle mich wie ein Prähens, ich fühle mich wie ein Prähens. Nee. Aber er weiß, er ist ein Prinz. Er weiß. Und wenn jemand kommen würde von den Angestellten und sagen, was willst du hier? Glaub mir, da wüsste, wie er sich verhält. Weil er weiß, dass er ein Prinz ist. Selbst wenn die Queen kommen würde, würde sagen, Omi, aber jetzt langsam. Mit allem Respekt zur Queen. Aber warum verhalten wir uns so anders? Leute, das ist eine solche Wichtigkeit. Wenn du das verstehst, wenn du anfängst, das zu verstehen, das ist ein Prozess. Du schaust dir das immer wieder an. Du schaust dir an, was hat Paulus, was hat er über uns gesagt? Was sagt die Schrift, wer ich bin in Jesus? Wie sieht Jesus mich selbst? Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht hin, macht es selber. Was sagt er damit? Er sagt, ihr habt es in euch. Ihr habt es in euch. Komm. Wenn er zu Petrus sagt, auf dem Wassermantel. Das wollte er Petrus so zeigen. Petrus hat vielleicht so ein bisschen Jesus! Lass uns kommen. Und er zeigt ihm, was in ihm ist. Die anderen Jungs sitzen bei dem Buch, schreiben ein Buch drüber, warum man nicht auf dem Wasser laufen soll, die 7 Schritte, wie man es richtig macht und falsch macht. Aber Petrus ist drauf gelaufen. Und darauf sage ich, wenn du anfängst, Schritt für Schritt, wehr dich dagegen. Wehr dich dagegen, das zu glauben und entdecke. Wir müssen erst mal wieder entdecken, wer wir wirklich sind, weil wir sind so beeinflusst von allem Möglichen. Und weißt du was, es waren alle Leute, die Gott in der Bibel getroffen hat. Selbst ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Sie waren alle beeinflusst und Gott sagt, hör mal zu, das Einzige, was du brauchst, ich bin ja mit dir. Deine wahre Identität ist mit dir, dein wahres Potenzial, dein wahres DNA ist mit dir. Und darum sagt die Schrift, wir sind Himmelsbürger, wir gehören in den Himmel, das ist unser Zuhause, daraus leben wir. Da geht es morgen auch im Seminar nochmal drum. Also ich kann nur sagen, ich kenne den Sprecher, komm zum Seminar, ist echt gut. Ich kenne schon eine Zeit lang, ist ein guter Freund von mir, ich mag ihn richtig, hat großen Humor und ist fantastisch. Also, und immer wieder erinnere dich daran, dass du so kostbar bist, dass der Vater sein Herz gab, was Jesus heißt, für dich. Und dann lass nicht zu, dass du dich selbst behandelst wie so ein Stück Dreck. Ich habe mal jemand reden gehört über Gott und plötzlich nicht gut. Und dann schoss es aus mir raus und ich habe zu ihm gesagt, das war niemand, der gläubig war. Das war so in der Welt jemand. Und was ich sagte, ich habe das gar nicht geplant, das kam mir raus. Ich habe gesagt, nee, Moment, so ist mein Vater nicht. Ich war ganz geschockt. Und ich war ein bisschen geschockt. Aber schon das Herz voll ist. Weil plötzlich dachte ich, nee, ich kenne meinen Vater nicht. Meine Grace kam heim, als sie in der Schule war früher und plötzlich jemand feststellte, dass nicht alle gläubig sind, weil sie hat gedacht, alle glauben an Jesus, weil wir in unserem Haus erlebt sind, dass die Leute, die zu uns kommen, entweder sind sie zum Glauben gekommen dann nach einer gewissen Zeit oder waren sie gläubig. Und so war das für sie ganz normal, als sie in der Schule Leute entdeckten, die nicht an Jesus glauben, kam sie nach Hause und sagte, Papa, Papa, die glauben ja gar nicht alle an Jesus. Nächster Mal schon was Grace und schoss wieder aus mir raus. Wenn sie wüssten, wie Jesus wirklich ist, würden alle an Jesus glauben. Und das ist wahr. Wenn du wüsstest, wie du bist, in Gottes Augen, würdest du dich sogar lieben. Selbst mit diesen 2 oder 20 Gramm an den Hüften, die ein bisschen angebaut hast. Du würdest dich selbst lieben. Und wenn du erkennst, wer du bist, wirst du auch Gottes Mathematik lernen. Wie geht Gottes Mathematik? 5 und 2 ist 5000. 5 Brote und 2 Fische geben 5000 zu essen. Das ist nicht Mathematik hier auf Erden, sondern du wirst denken wie dein Vater, du wirst handeln wie dein Vater. Das wird einfach aus dir herauskommen, wie der Vater, so der Sohn. Und all das geht auf die Geschichte zurück, wie mit der Frau. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt haben. Aus dieser Liebe heraus erkennen wir unseren eigenen Wert. Diese Liebe wurde demonstriert in Jesus, in seinem Leben, in dem Tod. Über das hinaus, was er uns vorbereitet hat, was noch auf uns wartet, das ist eine Wertschätzung von Anfang bis zum Ende. Es ist Liebe ausgedrückt vom Anfang bis zum Ende. Dass er uns nicht allein gelassen hat, ist Liebe ausgedrückt. Dass er gesagt hat, ich werde bei euch sein durch meinen Heiligen Geist, Liebe ausgedrückt. Er kann gar nicht ohne uns sein. Und ich vergesse nie, als ich einmal über diese Schriftstelle nachdachte, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Also Gott, und dann kam mir ein Gedanke, und ich sage nicht, dass es jetzt theologisch total die Auslegung, es ist nicht die theologische Auslegung, sondern es ist mehr eine inspirative Auslegung. Und zwar kam ich auf den Gedanken, als ich mal eines Abends am Bett meiner Kinder saß und sie anschaute. Und es genoss, sie nur anzuschauen. Früher habe ich gedacht, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht, weil jeder Israel vernichten will. Und er so viel zu tun hat, Israel zu beschützen. Und Israel ist ja auch ein Bild für uns. Weißt du, warum ich glaube, dass Gott nicht schläft? Weil er seine Augen nicht von uns lassen kann. Als ein Armer bei meinen Kindern am Bett saß und sie anguckte. Oder nein, es genoss sie zu sehen, wie sie dort im Bett gelegen waren und schliefen. Und da es saß und sie nur anschaute und diese Kommunikation des Herzens der Liebe dort geschah, wusste ich, Gott sitzt an meinem und an deinem Bett. Wenn wir nachts schlafen, guckt dich und mich an und kann es kaum erwarten, bis es morgen wird und du endlich mit ihm redest. Und manchmal ist sehr oft passiert, es wird morgen und wir reden nicht mit ihm. Und er denkt vielleicht heute Mittag. Und wir haben keine Zeit. Und er denkt vielleicht heute Abend. Und wir haben keine Zeit. Und weißt du was? Trotzdem würde ich mich nie von meinen Kindern abwenden. Auch wenn es mein Herz zerbrechen würde. Weil ich es nicht kann. Liebe kann sich nicht abwenden. Und darum hat Gott, war er immer für uns. Und hat von vornherein einen Weg gemacht, damit wir zusammen sein können. Und wenn du das verstehst, rennst du jede Zeit zu deinem Papa im Himmel. Ohne Gefühl des Abgelehntseins, ohne das Gefühl des Unwürdigseins. Und sagst, Papa, danke. Danke, danke, danke. Das Leben eines Christen sollte gekennzeichnet sein von Dankbarkeit. Jemand, der erkennt, wer der Vater ist und wer er wirklich ist, wird ein Leben der Dankbarkeit haben. Ein Leben der positiven Perspektive. Wenn du noch nicht dort bist, mach dich auf den Weg. Es ist ein Prozess. Danke, danke, lieber Vater. Lass uns mal kurz beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einen Plan hattest. Und ich danke dir, dass unsere Identität, das, was wir sind, in dir ist und nicht in dem, was die Dinge um uns herum sagen. Nicht in dem, was unsere familiäre Geschichte sagt, nicht in dem, was unsere Erfolgsgeschichte sagt oder unsere Versagensgeschichte. Sondern, Vater, du liebst mich, ich liebe dich und das ist mein Erfolg. Das ist schon erfolgreich. Das ist deine Definition. Und ich möchte es freisetzen über den Leuten. Ich bete, dass eine Offenbarung deiner Liebe kommt. Ich bete, dass sie sich daran erinnern, wer sie eigentlich sind, wo sie eigentlich herkommen. Und dass sie zumindest den Hunger danach kriegen, das zu entdecken. einen Hunger danach bekommen, das zu entdecken in deinem Wort, das zu entdecken in deiner Wahrheit, das zu entdecken in der Person Jesus. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Das sind nicht Hoffnungen, die aufgebaut werden, nicht eingehalten werden. Das sind nicht Versprechen, die manchmal auch Politiker machen, um gewählt zu werden, Herr. Sondern du hast gewählt und du hast uns ausgewählt. Und ich sage, das sind meine Kinder, die ich liebe von ganzem Herzen. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Im Namen Jesus. Das setze ich frei, den Wohlgefallen Gottes über dir. Diese Offenbarung, wie viel du Gott bedeutest, was du ihm bedeutest, wie wertvoll du bist. Diese Offenbarung, dass du nicht mehr begrenzt bist mit deinen familiären Fähigkeiten, DNA und Gaben, die dir gegeben wurden, sondern dass du die Gaben des Himmels empfangen hast in Jesus. Dass du Fähigkeiten hast, die von Gott anvertraut wurden. Und ich bete, dass du sie entdeckst, dass du sie entwickelst, dass du beide darin gehst, dass du sie entfachst und dass du sie schulst. Zur Ehre Gottes, deines Vaters. Im Namen Jesus. Danke, 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 Vater. Danke für deine Liebe und danke für deine Güte. Danke, lieber Vater. Danke, Herr. Darf ich mal die Gitarre hier nehmen? Ich würde gerne einfach mal spontan ein Lied singen und dass ihr nur mal ein bisschen einfach hier sitzt in der Gegenwart Gottes, weil ich glaube, dass er noch mal das Herz will von dem einen oder anderen. Das war jetzt einiges. Das, was Gott gerade belebt hat bei dir, was er dir wichtig gemacht hat, mit der Sache gehst du weiter und an die anderen Dinge würde ich erinnern.